Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
34 Jahre, so lange es hat es also gedauert, bis die Behörden sich sicher waren, wer Olof Palme ermordet hat. Er hieß Stig Engström, damals wichtigster Zeuge. 2000 ist er gestorben. Seit Jahren lief alles auf diesen Namen hinaus und heute also ist es offiziell, was gleichzeitig auch die Einstellung der Ermittlungen bedeutet. Carsten Schmiester aus Stockholm.
28. Februar 1986, nachts gegen 23:30 in Stockholm. Der schwedische Rundfunk unterbricht das Nachtprogramm mit einer Blitzmeldung.
Sveriges Statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
Olof Palme ist tot. Er ist heute Abend in der Innenstadt erschossen worden. Das ganze Land stand damals unter Schock. Menschen legten am Tatort Blumen nieder. Viele waren absolut fassungslos. Und die Polizei war überfordert, machte Fehler. Die Spuren- und Tätersuche blieb schon in den entscheidenden Stunden direkt nach dem Mord erfolglos. Staatsanwalt Christa Petersen hat in den vergangenen 3,5 Jahren versucht, mit allem, was die seither angehäuften fast 100.000 Ermittlungsakten hergaben, den Fall doch noch aufzuklären. Und er hat es beinahe geschafft. Ich bin der Ansicht, dass wir auf der Basis der vorliegenden Ermittlungen so weit gekommen sind, wie es nur möglich war. Wir sind der Überzeugung, dass wir an einer Person als Täter nicht vorbeikommen. Und diese Person ist Stig Engström, der von den Medien auch als Skandiamann bezeichnet wird. Dieser Engström hatte bis kurz vor der Tat ganz in der Nähe im Skandia-Gebäude gearbeitet. Ein Palmehasser und Waffenkenner, so der Staatsanwalt. Er hatte sich als Zeuge des Mordes gemeldet, dann aber in Widersprüche verwickelt. Doch die Polizei konzentrierte sich auf andere Verdächtige. Engströms Name war erst im Zuge neuer Nachforschungen vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. Da war er längst gestorben. Jetzt kann er nicht mehr angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft stellt also die Ermittlungen im Mordfall Palme ein. Es wird keinen verurteilten Täter geben, das steht damit fest. Trotzdem hofft Schwedens amtierender Ministerpräsident Stefan Löfven auf einen positiven Effekt der Ermittlungen. Wenn der Regierungschef eines Landes ermordet wird, ist das ein nationales Trauma. Ich wünsche mir, dass diese Wunde jetzt heilt, als Mitmensch und in meinem Fall als Vorsitzender der Partei Palmes ist dies ein sehr emotionaler Tag.
Mal sehen, ob dieses Trauma wirklich heilen kann. Wir sind verbunden mit Roman Vossen. Er ist einer der beiden Autoren eines Krimis, der ausgerechnet heute erschienen ist. Es geht um den Mord an Olof Palme. Die Taten der Toten. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Die Ermittlungen sind ja eingestellt. Der Schuldige scheint gefunden, aber er kann eben nicht mehr angeklagt werden, weil er nicht mehr lebt. Bleibt den Schweden damit das Trauma erhalten?
Der Eindruck ist ganz stark, ja. Das Medienecho nach der Pressekonferenz war im Grunde vernichtend. Die Begriffe, die gefallen sind in sämtlichen Tageszeitungen, im öffentlichen Fernsehen, gehen über totale Havarie, Fiasko, Skandal und monumentale Enttäuschung. Die gesammelte Journalie, das interessierte Publikum und auch die vielen, vielen, vielen Schweden, die seit über 3 Jahrzehnten darauf warten und hoffen, dass dieses nationale Trauma ein Stück weit verheilen kann, sind zum Großteil enttäuscht über die dürftige Beweisführung, die heute Morgen in der Pressekonferenz dargelegt wurde.
Das heißt, viele haben noch Zweifel daran, dass es der besagte Stig Engström wirklich war?
Ja, also dem Staatsanwalt und dem Ermittlungsleiter ist es nicht ansatzweise gelungen, den verdächtigen Stig Engström plausibel mit der Tat zu verknüpfen. Es gibt keinen einzigen gerichtsfesten technischen Beweis, keine Mordwaffe, keine DNA-Spuren, keine eindeutigen Zeugenaussagen. Im Grunde wurden heute dieselben Thesen wiederholt, die vor 2 Jahren schon von einem Investigativjournalisten in einem Buch veröffentlicht worden sind. Das hieß Der unwahrscheinliche Mörder. Und in der Tat geistert dieser verdächtige Engström schon seit Beginn der Ermittlungen immer wieder durchs Material. Aber einen wirklichen Beweis dafür oder auch nur eine schlüssige Theorie oder ein plausibles Alibi ist es nicht gelungen zu präsentieren. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass der erhoffte Schlussstrich nicht gezogen wurde nach dem Tag heute.
Sie haben recherchiert sicherlich für Ihren neuen Krimi, für Ihren neuen Thriller, wo es eben auch um den Palme-Mord geht. Also klar, wir haben auf der einen Seite natürlich ein Buch, Fiktion, das, was Sie dort geschaffen haben, auf der anderen Seite aber auch Ihre ganz konkreten Recherchen. Jetzt mal jenseits des Buches, selbst, jenseits des Krimis, wo wir sowieso nicht jedes Detail erzählen wollen und können, um die Spannung aufrechtzuerhalten, was ist denn nun Ihre Theorie, wer Palme ermordet haben könnte?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist ein bisschen, glaube ich, wie bei vielen ähnlich gelagerten Fällen, je tiefer man sich in die Materie hineinbegibt, desto verwirrender erscheint alles. Die Masse an Material, die es zu diesem Mord gibt, ist im Grunde unüberschaubar. Es gibt 130 Publikationen zum Thema Olaf Palme. Davon liegt der Großteil an dem rätselhaften, bis heute ungelösten Mordfall. Es gibt 250 Regalmeter polizeiliches Aktenmaterial dazu. Man kann, wenn man interessiert ist, in einen 1000-seitigen Untersuchungsbericht einer parlamentarischen Untersuchung Ende der 90er Jahre nachlesen. Da sind sehr viele Zeugenaussagen aufgeführt und die Mängel der Ermittlungen ist sehr fein herausgearbeitet worden. Mein Gefühl, und ich glaube, das teile ich auch mit vielen anderen Interessierten, auch mit meiner Frau und Co-Autorin, je tiefer man sich in die Details vergräbt, desto mehr verliert man das Ziel aus den Augen. Ich glaube, das ist das große Dilemma dieser über 30 Jahre dauernden Ermittlungen, dass sie so groß geworden ist, so viel gewachsen ist, über 100.000 Hinweise sind eingegangen, die begräbt im Grunde die nachvollziehbaren Dinge unter einer Masse an Unwichtigem. Und da die richtige Spur zu finden, das war für die Ermittler mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Und diese Hilflosigkeit scheint heute in dieser Pressekonferenz leider auch sehr deutlich durch.
Ihr inzwischen verstorbener Kollege und Bestsellerautor Stieg Larsson hat ja auch schon einige Versuche gestartet mit seinen Recherchen. Das haben wir im Nachhinein erfahren, erst vor einigen Jahren, dass er tatsächlich da so sehr in die Tiefe auch recherchiert hat, auch eigene Theorien aufgestellt hat. Seine Richtung war eher tatsächlich rechtsradikale Kreise in Schweden und anderswo. Wie wichtig war das für Sie als Arbeitsgrundlage für Ihr Buch?
Das war eine dankbare Inspiration, auch eine große Quelle, weil ich glaube, oder wir sind uns ziemlich sicher, dass Mitte der 80er Jahre niemand so detailliert und gut über den schwedischen Rechtsradikalismus informiert war, wie Stieg Larsson in seiner Eigenschaft als Journalist, lange bevor er selber Krimiautor wurde. Und er hat ein sehr fein ausgearbeitetes Recherchenetz präsentiert, das eine Menge sehr äußerst rechten Spektrum umtriebiger Gestalten auflistet. Er hat Verbindungen zwischen Personen recherchiert, er hat Verbindungen zwischen schwedischen Rechtsextremen und dem südafrikanischen Geheimdienst recherchiert, der auch immer wieder auftaucht, wenn man über mögliche Verschwörungsszenarien spricht, die womöglich hinter dem Palme-Attentat liegen. Und hat in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit geleistet, auf die später auch unter anderem der schwedische Verfassungsschutz und der Nachrichtendienst zurückgegriffen hat.
Und Ihre beiden Kommissarinnen gehen auch in die Richtung, was die Recherchen angeht?
Die gehen in verschiedene Richtungen. Als wir die Serie vor 8 Jahren begonnen haben, war die Verwicklung der einen Protagonistin im Grunde schon eingebaut und sie gestreckt über unsere Romane, versteht sie mehr und mehr, dass ihr Vater jemand ist, der in das Attentat verwickelt ist. Und indem sie sozusagen ihre eigene Familiengeschichte aufrollt und untersucht und Dingen nachgeht, nähert sie sich einer sehr schwer zu durchschaubaren Verschwörung.
Mehr können und wollen wir an der Stelle auch nicht verraten. Das ist ja ein Krimi.
Nee, brauchen wir nicht. Genau.
Aber ich höre aus Ihren Worten tatsächlich, wie gesagt, Sie haben ja viel recherchiert, dass auch Sie ganz persönlich als Bewohner Schweden tatsächlich davon ausgehen auch, dass rechtsradikale Kreise es waren. Und besagter Stieg Engström, der heute als Täter präsentiert wurde, eigentlich nicht der richtige Täter ist, sondern tatsächlich rechtsradikale Kreise.
Ich würde mich da auch nicht festlegen und sagen, es waren rechtsradikale Kreise oder es war der südafrikanische Geheimdienst oder der CIA oder...
Die PKK spielte noch eine Rolle sogar bei den Recherchen anfangs.
Ja, die PKK, das war vielleicht die allerabwegigste Spur. Also es ist auch nicht auszuschließen, dass dieser Stieg Engström, um den es heute ging, tatsächlich der Täter war. Aber wenn er es war, ist es bisher allen kritischen Beobachtern zufolge nicht gelungen, das ihm plausibel nachzuweisen. Und das ist natürlich ein sehr unschöner Abschluss und ein unbefriedigender Abschluss. Und ich glaube sehr stark, dass dieses Land was ein besseres Ende verdient hat.
Vor allem 34 Jahre nach der Tat sitzt ja offenbar dieses Trauma immer noch so tief. Ich meine, die Welt hat sich ja seit 1986 nun auch wirklich sehr stark verändert. Schweden hat sich verändert. Warum sitzt dieses Trauma immer noch so tief in der schwedischen Gesellschaft, die Ermordung von Olof Palme?
Ich glaube, dass Olaf Palme ganz stark ein Symbol ist für eine Epoche, in der es Schweden sehr gut ging, in sehr vieler Hinsicht. Dass sie die Sonderrolle, die sie Mitte der 80er Jahre noch hatten, als relativ neutrales Land zwischen dem Ostblock und den westlichen Staaten, dass sie da einen sehr klugen und gerade unter Palmes Führung einen sehr bemerkenswerten Weg gefunden haben, auch als kleines Land mit damals 6 Millionen Einwohnern eine starke politische Rolle in der Welt auszufüllen.
Und dem trauert man nach?
Sind zum Beispiel, ja. Dem trauert man nach, glaube ich. Das ist mein ein ganz starkes Gefühl. Und auch innenpolitisch trauert man dem starken Sozialstaat und der Chancengleichheit und der sozialen Gerechtigkeit nach. Außenpolitisch trauert man dem Bedeutungsverlust nach.
Und genau dieser Staat ist damals, wie Sie sagen, gescheitert in der Aufklärung dieser Tat und ist es heute wieder.
Ja.
Das ist doch besonders bedauerlich, oder?
Mein Fazit nach dem Tag. Das ist tragisch. Und ich glaube auch, dass diese Wunde in der nationalen Seele, dass die im Moment auch wenig Chancen hat zu heilen. Man wird irgendwann wieder zum Tagesgeschehen übergehen, aber ich glaube, das Kapitel Olaf Palme ist beendet, das wird sich nicht einstellen. Und vielleicht kann es auch gar nicht mehr eingestellt werden. Aber dann wäre es vielleicht auch ehrlicher von Seiten der Ermittlungsbehörden zu sagen, die Sachlage, die wir haben konnten, ist so, wir finden, es gibt keinen technischen Beweis, wir haben keinen Zugriff darauf, wir können einfach nicht sagen, wer es ist und es muss so bleiben. Das wäre, glaube ich, für viele Leute annehmbarer und befriedigender, als jemanden auszustellen als Schuldigen und dann aber den Nachweis dieser Schuld nicht antreten zu können.
Das sagt Roman Vosen, einer der beiden Autoren eines Krimis, eines Thrillers, der heute erschienen ist im deutschen Buchhandel. Die Taten der Toten. Es geht um den Mord an Olof Palme, geschrieben gemeinsam mit seiner Frau Kerstin Signe Danielsson. Heute an diesem Tag, an dem also zumindest aus Sicht der schwedischen Behörden der Mord an Olof Palme nach 34 Jahren aufgeklärt ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Vosen.
Ich bedanke mich.